Ja, herzlichen Dank für die Einführung ins Thema. Da waren schon einige gute Gedanken dabei und auch die Lieder haben schon hervorragend uns vorbereitet auf den Text und auf das Thema des heutigen Morgens. Nils, kannst du ein bisschen Hall rausnehmen? Wäre super. Irgendwie kommt bei mir hier so alles Hallon zurück. Ja, der ein oder andere von uns hat sicherlich auch manche Bibeltexte so abgespeichert für sich. Und wenn man den fragt, du sag mal Johannes 15 oder Lukas 10 oder ja, wo steht dieser oder jener Text, der hat das drauf und hat das für sich so verinnerlicht. Ich bin da nicht so top drin so mit den Daten, aber bei Johannes 10, da könntet ihr mich fragen, da hätte ich euch gesagt, ja, der gute Hirte, haben wir auch gerade gehört und gelesen. Und dieser Schwerpunkt war auch bei mir immer abgespeichert. Aber in den vergangenen Wochen so ist dieses Bild von der Tür, wo Jesus sagt, ich bin die Tür zum Leben und die Bedeutung dieses Textes, ja, bin ich dann auch mal nachgegangen und ist mir wichtig geworden. Und dann war ich doch erstaunt, dieses Ich-Bin-Wort nämlich genau hier in Johannes 10 zu finden mit diesem guten Hirten. Also Johannes 10 sagt viel mehr darüber aus, als nur über den guten Hirten, der sich um seine Schafe kümmert und ihnen vorangehen will und ihnen gute Weide geben will. Er sagt ein ganz, ganz zentrales Wort von dem aus, was uns die Bibel weitergeben möchte, nämlich die Rückrufaktion Gottes. Nichts anderes ist ja passiert, deswegen ist Jesus ja in diese Welt gekommen, weil er die Menschen zurückrufen, zurückholen sollte zu Gott, dem Vater. Und Gudrun sagt ja schon, im Eingangslied haben wir gehört von den 7 Ich-Bin-Worten Jesu. Die 7 Ich-Bin-Worte finden wir so in dieser Form nur im Johannesevangelium. Dort sind sie uns aufgeschrieben und sie nehmen Bezug auf den Namen Gottes. Wir kennen das aus dem ersten Mosebuch, wo Mose praktisch mit Gott im Gespräch ist und wo Mose dann Gott fragt, ja, was soll ich denn dem Volk sagen, wer du bist, wie heißt du eigentlich? Und Gott sagt, ich bin, der ich bin. Und in der weiteren Bibel lernen wir dann Gott kennen in dem, was uns berichtet wird, seine Charaktereigenschaften, seine Persönlichkeit. Aber letztendlich merken wir, dass wir doch immer wieder an Grenzen kommen, weil wir allumfassend nicht erklären können, wer Gott ist. Weil er viel größer ist als unsere Vorstellungskraft. Weil er viel größer ist als alles das, was bisher über ihn geschrieben wurde. Weil er viel größer ist als das, was wir alles über ihn bisher gehört oder gelesen haben. Aber Jesus in seinem Auftrag, das Evangelium, die frohe Botschaft in diese Welt hineinzubringen und zu verkündigen, nimmt Bezug auf den Namen Gottes, ich bin, der ich bin, und sagt mit diesen Ich-Bin-Worten ganz zentrale Aussagen, die uns helfen sollen, dabei zurückzukommen, ihn zu finden. Er lädt praktisch mit diesen Ich-Bin-Worten ein, zu Gott, wo alles seinen Anfang und Ursprung hat. Zu Gott, der alles ist und zu dem alles hinführt. Alpha und Omega, Anfang und Ende, alles beginnt und endet bei Gott. Und Jesus benutzt hierzu Begriffe, die bereits auch im Alten Testament schon Bedeutung hatten und den Menschen daher auch durchaus vertraut waren. Er benutzt hier nicht irgendwelche Begriffe oder Bilder, womit die Menschen nichts anfangen können, sondern er holt sie ab, er lädt sie ein mit Bildern, die ihnen vertraut sind. Bilder aus dem Alltag. Nun, wir haben in den Bildern gerade einige Türen gesehen und auch schon festgestellt und gehört, Tür ist nicht gleich Türe. Allein wenn ich jetzt so unsere Wohnung bildlich mir vor Augen führe, da gibt es schon nur in unserer Wohnung die unterschiedlichsten Türen mit unterschiedlicher Bedeutung. Ja? Beginnt mit der Eingangstüre zur Wohnung, die in der Regel geschlossen ist. Ja? Wir wohnen nicht so mit offenem Treppenhaus im Mehrfamilienhaus, wo praktisch immer die Eingangstüre offen stünde. In der Regel ist diese zu. Und wie wir vorhin schon hörten, die wird mit dem Schlüssel geöffnet, hat von außen gar keine Klinke. Wir müssen also mit dem Schlüssel öffnen und dann gehen wir hinein. Die Tür zur Küche zum Beispiel, die kann ich gar nicht so mit dem Schlüssel öffnen. Das ist eine Schiebetüre. Ja, die kann man zur Seite schieben und dann hindurchgehen. Naja, ihr kennt selbst eure Wohnung und wisst, wie ihr Badtüren und WC-Türen und Schlafzimmertüren und Wohnzimmertüren, alle möglichen Türen, die ihr habt, ihr wisst selber, wie ihr die öffnet, wozu und wie unterschiedlich die sind. Hier an der Kita zum Beispiel haben wir eine Ein- und Ausgangstüre, die ist gesichert. Da kann nicht jeder einfach rein und raus gehen. Und ist auch gut so, sonst würden die Kinder ja ausbüchsen und ihren eigenen Weg gehen. Die hat also eine besondere Sicherung. Sowohl zum Hineinkommen muss man schellen und auch wenn man rausgeht, muss man erst einen Taster betätigen, sonst ist diese Tür verriegelt. Wir haben auch eine Türe gesehen hier in den Bildern von einer Vollzugsanstalt und da will sicherlich wirklich keiner von uns hinein müssen und durch solche Türen gehen. Und ich las im Urlaub ein Buch über einen Nordkoreaner, der zunächst aus politischen Gründen verfolgt wurde und auch geflohen ist, mehrfach nach China. Und ihn hat man immer wieder auch gefangen und zurückgeführt. Später kam er zum christlichen Glauben und wurde dann aufgrund seines Glaubens verfolgt und kam in Straflager, Gefängnissen. Und er schrieb dann immer wieder, die große Angst bei ihm war, wenn er hörte, dass er gegebenenfalls oder auch Freunde, Bekannte von ihm in ein bestimmtes, ich habe den Namen vergessen, bestimmtes Gefängnis in Nordkorea kommen sollte, weil das dafür berüchtigt war, wer dort hineinkommt, wer dort durch die Tür gehen muss, kommt zu 98% der Fälle nicht lebend dort raus. Das war im Grunde genommen das Todesurteil. Türen können furchtbar sein, grausam sein. Wir kennen Türen mit der Aufschrift privat. Und wenn wir nicht die Tür bei uns haben, dann haben wir da eigentlich nichts zu suchen. Es sei denn, uns lädt jemand ein und öffnet uns die Tür. Es gibt Türen, die sind nur für Personal. Da ist also ganz klar geregelt, wer da hinein darf und wer nicht. Wir kennen auch Schilder, wo man lesen kann, nur für Frauen oder nur für Männer. Oder im Flugzeug oder auf einem Schiff kann es sein, dass wir das Schild lesen nur für den Kapitän. Alle anderen haben da nichts verloren. Türen werden auch manchmal dafür benutzt, um Dinge wegzupacken, ja, zu verschließen. Vielleicht hat der ein oder andere so eine spezielle Kammer, wo all das hineinkommt, was er nicht braucht und vielleicht auch das, was er nicht sehen will, woran er nicht erinnert werden möchte. Das wird dann alles da reingepackt, abgeschlossen oder noch einen Schrank vorgestellt oder wer weiß was, nach dem Motto, Hauptsache weg von mir, ich will damit nichts zu tun haben. Mit Türen kann man sich abgrenzen. Und manche Türen, da kommt man nur mit einer speziellen Genehmigung hinein. Wenn ich so an den Werkschutz denke, mit einer speziellen Ausbildung oder mit einer besonderen Schutzkleidung. Manchmal betreten wir auch Räume, da dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Personen hinein. Vielleicht ein Museum, wo irgendwann gesagt wird, Schluss, Stopp, es reicht. Jetzt müsst ihr erst mal eine halbe Stunde warten, bis die Nächsten rein können und andere Platz gemacht haben. Und manche Türen oder Tore können wir nur dann beschreiten und hindurchgehen, wenn wir eine gültige Eintrittskarte besitzen. Und wer die nicht vorweisen kann, tja, der hat Pech gehabt. Der kann noch so gute Argumente finden, wenn die Sicherheitsleute ihren Job richtig machen und der Barcode an der Eingangspforte richtig funktioniert, hat er keine Chance. Und dann gibt es auch Orte mit einem oder auch mehreren Zugängen. Die können auch manchmal ganz tückisch sein, indem man nämlich der Meinung ist, man hätte den richtigen Eingang gefunden und stellt plötzlich fest, das ist er nicht. Da muss es noch einen anderen Eingang geben, wo ich hin möchte. Noch schlimmer ist es vielleicht beim Ausgang, wenn man in einem Gelände ist, der mehrere Ausgänge hat und man kommt gar nicht da raus, wo man eigentlich raus möchte. Wir stellen also fest, wie unzählig groß und vielfältig die Möglichkeit vorhanden ist, vorhandene Türen zu nutzen und wie unterschiedlich ihre Bedeutung ist. So fiel mir dieser Slogan ein, wer die Wahl hat, hat die. Da habe ich gedacht, nee, quälen wollen wir uns doch nicht damit, wenn wir einladen, wenn Jesus einlädt, zu sich zu kommen, die Tür zum Leben zu nutzen, dann habe ich es umformuliert, wer die Wahl hat, muss sich entscheiden. Und als ich so darüber nachgedacht habe, in die Zeit hinein, wo Jesus dieses Wort gesagt hat, da habe ich so gedacht, es kann doch sein, oder ich meine es zumindest, dass die Auswahl früher nicht so groß war, wie sie denn nun heute uns als Möglichkeit vorhanden ist. Und doch entscheiden musste sich der Einzelne immer schon, welche Wege er nimmt, durch welches Tor er geht, welche Tür aufgeschlossen wird oder welche Tür zubleibt. Wie mache ich das? Nach welchen Kriterien verhalte ich mich? Nach welchem Muster entscheide ich mich, ob ich jetzt diese oder jene Tür öffne, hineingehe oder nicht? Glaube ich und vertraue ich dem, was mir erzählt wird? Wir kennen das ja sicherlich, wenn wir uns irgendwo aufhalten, wo wir noch nie gewesen sind, was für uns neu ist, was wir selbst entdecken müssen, erschließen müssen. Kann sein, dass wir einen Reiseführer vorher gelesen haben und informiert sind, aber wir wissen nicht, was verbirgt sich jetzt hinter dieser oder jener Tür. Glauben wir dann denen, die gesagt haben, da kannst du ruhig hingehen, da passiert dir nichts, das ist nichts Schlimmes, ist kein Gruselkabinett oder auch nichts Furchtbares, da kannst du ganz getrost hineingehen. Glaube und vertraue ich darauf, was ich gelesen habe. Glaube und vertraue ich darauf, was ich selber gesehen und erlebt habe. Oder vielleicht auch nur darauf, dass ich zu denen gehöre, die anderen nicht so recht glauben und vertrauen, sondern eher der Meinung bin, solange ich das nicht selber gesehen habe, solange ich das nicht selber erlebt habe, glaube ich erstmal gar nichts. Unzählige Personen und Organisationen laden uns ein, ihnen zu folgen, werben um uns. Nicht jeden Monat, nicht jede Woche, täglich. Tag und Nacht werden wir umworben mit den neuesten und modernsten Medien, die es gibt. Man versucht uns immer anzuzapfen, immer irgendwie eine Botschaft zu vermitteln, um uns etwas weiterzugeben, um uns einzuladen und letztendlich, um an unser Geld zu kommen, an unsere private Information, was auch immer. Wir haben eine unbegrenzte Auswahl zur Verfügung und sind herausgefordert, in dem Ganzen jetzt zu entscheiden, was ist gut für mich persönlich, was lasse ich, durch welche Tür, mit welcher Organisation, auf welche Personen lasse ich mich ein. Immerhin, wir haben persönlich die freie Wahl in unserem Land, was längst ja nicht überall selbstverständlich ist. Nun, wenn wir in unseren Text hineinschauen, dann ist mir eins aufgefallen, nämlich, dass Jesus in diesem Bibelwort zweimal die Formulierung benutzt: Ich versichere euch mit allem Nachdruck. Oder in anderen Übersetzungen heißt es: Ich sage euch die Wahrheit. Ja, das haben wir doch auch nicht anders erwartet von dir, Jesus, oder? Was sollst du uns denn sonst erzählen? Aber man muss wissen, Jesus ist schon eine ganze Weile mit seinen Jüngern unterwegs, hat schon viel gepredigt und die Lage politisch spitzt sich immer mehr zu und man merkt dort richtig, wie die Kräfte so miteinander kämpfen und die Pharisäer, die Juden, die Schriftgelehrten sich gegen Jesus positionieren, weil sie spüren, der Mann wird uns gefährlich. Er nimmt immer mehr Einfluss und irgendwie wollen wir ihn aus dem Weg schaffen. Und Jesus spürt das auch und deswegen spitzt er auch manche Formulierung oder manche Redewendung dann entsprechend zu, provoziert auch mit manchem, was er sagt. Und hier fühlt sich Jesus herausgefordert, auf ihre Gegenargumente oder auf ihre Gedanken, auf ihre Argumente einzugehen, indem er sagt: Glaub mir, ich sage euch die Wahrheit. Und wir haben es gelesen, er sagt: Niemand anderes ist die Türe, ich bin die Tür. Wir haben davon gelesen, von dem Schafstall, wie er benannt wird, wo Leute auch hineinkommen können, die nicht durchs Tor gehen, durch die Tür. Dazu muss man wissen, wie es früher gewesen ist. Wenn wir an eine Schafherde denken, die kennen wir in der Regel nur draußen. Irgendwo auf der Weide, auf einer Wiese sehen wir ein paar Schafe und dann kriegen wir vielleicht noch zwei Hunde zu Gesicht. Und wenn wir Glück haben, auch den Schäfer. So oft sehen wir einen Schäfer draußen gar nicht mehr. Aber damals war es so, dass unterschiedliche Besitzer von ihren Schafen ihre Schafe praktisch in eine Obhut gegeben haben, in einer Herberge für Tiere, und dort wurden sie aufbewahrt und bewacht. Und von daher war es so, dass auch unterschiedliche Herden zusammen waren und jetzt verschiedene Besitzer, verschiedene Hirten kamen, um ihre Tiere dann entsprechend rauszuholen und sie auf die Weide zu führen. Und manche haben das dann auch missbraucht, die eingestiegen sind und versucht haben, Tiere dann mitzunehmen oder an sich zu binden. Aber die Schafe sind nicht blöd, wie wir auch hier in diesem Text lesen. Denn wir lesen, dass Schafe den Stimmen ihrer Hirten folgen. Die Schafe kennen ihren Hirten. Und das finde ich sehr beeindruckend. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Bei Jesus herrscht Ordnung. Da gibt es keine krummen Sachen, keine krummen Wege. Der Eingang zu den Schafen geht durchs Tor. Und der Wächter öffnet den Hirten die Tür. Ich sagte gerade schon, der Hirte kennt seine Schafe mit Namen und kann sie einzeln aus der Herde herausrufen. Wer schon mal auf dem Bauernhof war oder mit Tieren zu tun hatte oder mit Leuten, die Landwirtschaft betreiben, ich habe mich früher als Kind schon immer gewundert, wenn da eine Kuhherde war und der Bauer Namen rief da und dann auch ein Tier gekommen ist, da habe ich immer gedacht, ja, das ist irgendwie, keine Ahnung. Aber ich glaube das schon, dass Tiere in der Lage sind, an der Stimme des Bauern, an der Stimme des Hirten zu erkennen, wem sie folgen sollen. Und das funktioniert. Die Schafe erkennen ihren Hirten und folgen seiner Stimme. So lesen wir es hier ab Vers 2. Der Hirte geht durch das Tor zu den Schafen hinein. Ihm öffnet der Wächter am Eingang und auf seine Stimme hören auch die Schafe. Er ruft seine Schafe mit Namen einzeln aus der Herde heraus und führt sie ins Freie. Wenn er sie dann draußen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden würden sie nicht folgen, sondern weglaufen, weil sie seine Stimme nicht kennen. Ist das nicht großartig? Und Jesus benutzt hier dieses Bild von den Schafen und von dem Hirten letztendlich, um klarzumachen, ich lade euch, ich lade dich ein, mir zu folgen. Und er ist in der Lage, mich ganz persönlich aus allen Menschen dieser Welt mit Namen zu rufen und zu sagen, komm, folge mir. Und folge mir nicht, weil du einfach gehorsam sein sollst, sondern folge mir, weil ich dir das Leben geben möchte, weil ich dir das Leben in Fülle geben möchte, weil ich dich segnen möchte. Jesus hat den Leuten das erklärt und sie verstehen ihn nicht. Was gibt es daran, nicht zu verstehen? Ja, man muss wissen, wo waren sie denn mit ihren Gedanken? Ich sagte gerade schon, wie die politische Situation damals war. Und sie hatten ja ein Problem mit Jesus. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie so mit ihren Gedanken gar nicht so richtig bei seiner Rede waren, sondern sie waren, während er redete, immer nur in Gedanken, so, wie kann der Plan sein? Wie kann unsere Strategie sein? Wie können wir ihn beseitigen? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Wer könnte uns dabei helfen? Irgendwie müssen wir den doch eingrenzen. Denn nur allzu oft hatte er doch in jüngster Vergangenheit ihnen den Spiegel vor Augen gehalten, wer sie sind und welche Motive sie hatten und Machtansprüche und dass sie doch letztendlich nichts Gutes im Sinn hatten. Jesus rückte ihn auf die Pelle. Jesus wurde ihnen immer bedrohlicher. Doch er wollte doch genau das Gegenteil. Jesus lädt ein zum Leben. Zum Leben in einer guten Qualität auf dieser Erde. Aber letztendlich lädt er doch ein zum ewigen Leben, zur ewigen Gemeinschaft mit Gott. Und deswegen präzisiert Jesus noch einmal seine Botschaft und leitet sie wieder mit den Worten ein in Vers 7. Ich sage euch die Wahrheit, glaubt mir doch endlich. Ich selbst bin die Tür, die zu den Schafen führt. Alle, die sich von mir als eure Hirten ausgaben, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich allein bin die Tür. Wer durch mich zu meiner Herde kommt, der wird gerettet werden. Er kann durch diese Tür ein- und ausgehen und er wird saftig grüne Weiden finden. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu vernichten. Ich aber bringe Leben und dies im Überfluss. Ich bin der gute Hirte und ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Jesus Christus ist die Tür zum Leben. Ja, wer von euch hat schon einmal vor einer Zuntüre gestanden? Und nicht nur vor einer Zuntüre, die er hätte aufschließen können, sondern die war dann auch zu und ging nicht wieder auf. Manchmal war es tatsächlich so selber schuld, ne? Und manchmal ist das ja so, die Tür ist noch nicht eben ins Schloss gefallen, genau in dem Moment. Wir sind noch im Treppenhaus und denken, oh nein, ausgesperrt. Tja, wenn dann kein Familienmitglied in der Nähe ist, was gerade helfen kann, dann kann es auch schon mal richtig teuer werden, wenn wir den Schlüsseldienst brauchen. Schlimmer ist es, wenn die Tür für mich nicht geöffnet wird oder geöffnet ist. Ich habe ein Beispiel vor Augen, wo eine Mutter und eine Oma zu ihrem Kind oder zu ihrem Enkelkind hin möchte, es besuchen möchte. Und es ist nicht möglich. Warum? Weil die Tür nicht aufgemacht wird. Sie kann telefonieren, sie kann schellen, sie weiß ganz genau, die sind zu Hause. Aber ihr wird nicht aufgemacht. Wie schwer ist das zu ertragen? Wie notvoll ist das? Und wie frustriert sind wir auch in der einen oder anderen Situation, wenn wir nicht durch die Tür gehen können? Und wir sind der Meinung, eigentlich müsste uns doch aufgemacht werden. Warum macht mir derjenige nicht auf? Mancher Chef sagt zu seinen Mitarbeitern, und wissen Sie Bescheid, meine Tür steht Ihnen jederzeit offen. Das schon mal gehört von eurem Chef? Ist das wirklich so? Habt ihr das mal geprüft? Manchmal kommt man auch dahin, der Chef ist gar nicht da. Die Tür ist zu. Steht nicht immer offen. Aber er meint, er will damit sagen, wenn du ein Problem hast, komm, ich helfe dir. Aber was Jesus zu uns sagt, ist um ein Vielfaches bedeutungsvoller, wenn er sagt, ich bin die Tür. Wer durch mich geht, wer durch mich hindurchgeht, der hat und bekommt ewiges Leben. Der wird gerettet. Vor allen Dingen unter der Prämisse, niemand anders kann uns diese Tür öffnen, außer Jesus. Es hat niemand anders einen Schlüssel. Und wer schon mal in einer Situation war, wo er durch die Tür zu einem Raum gelangen wollte und hatte selbst den Schlüssel nicht und wusste genau, es gibt nur, was weiß ich, vielleicht eine Person, die den Schlüssel dafür hat und die Person ist nicht greifbar, da haben wir ein Problem. In manchen Übersetzungen steht als Überschrift, dass der Hirt, also Jesus, entzweit, trennt. Ja, das stimmt. Vielen Menschen passt nämlich nicht genau dieser Absolutheitsanspruch. Dass Jesus sagt, nur ich bin die Tür zum Vater. Wir haben es auch gesungen miteinander aus Johannes 14, das Wort, oder haben wir es gehört im Lied, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja? In Kapitel 14, Johannes 14, steht ein weiteres Ich-Bin-Wort von Jesus Christus. Er hat es gesagt, nur wenige Tage vor seiner Verhaftung, wo er nochmal alles so sich zugespitzt hat und wo er dann sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ja, das ist so. Das müssen wir bekennen. Und da können wir auch anderen durchaus, müssen wir denen sogar sagen, ja, Jesus entzweit. Aber warum? Um zu retten, um mit dem Vater zu vereinen. Denn wer nicht erkennt, dass er ohne Jesus Christus verloren geht, der kann ja nicht errettet werden. Deswegen spitzt Jesus zu, damit er retten kann. Er ist kein Weichspüler, wo man nachher gar nicht so recht erkennen kann, was will er denn jetzt eigentlich sagen? Wir lesen es in Johannes 10, Vers 9. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Die Tür zu Jesus Christus, die Tür zum Leben, die Tür zur Versöhnung und zur Gemeinschaft mit Gott, dem Vater selbst, sie steht auf. Sie ist geöffnet. Und deswegen möchte ich dir heute Morgen zwei Fragen stellen, zwei Fragen vielleicht mit auf den Weg geben. Zum einen, kennst du die Stimme dieses Hirten? Kennst du sie? Hast du geantwortet auf seine Einladung? Kennst du die Tür? Bist du hindurchgegangen? Und kennt der Hirte deine Stimme? Bist du mit ihm im Gespräch, im Austausch? Lebst du mit ihm? Vor einiger Zeit stand ich vor der Kita mit einem Vater, war im Gespräch. Manche Kinder stolten da und spielten da rum. So, und ich habe auch so ein allgemeines Weinen wahrgenommen. Hatte für mich so keine große Bedeutung. Wir unterhielten uns. Und plötzlich bewegt er sich und sagt, stopp, Moment mal, ich muss mal eben dahin. Ich denke, er kannte die Stimme seines Kindes. Hat mich total fasziniert. aus so dem allgemeinen Gespräch heraus Geräusche zu hören, aber er kannte die Stimme seines Kindes und konnte helfen. So möchte Jesus dir helfen. Und er ist in der Lage, in jeder deiner Lebenssituation, egal wie du dich äußerst, deine Stimme zu erkennen. Ist das nicht toll? Ist das nicht großartig? Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und lädt uns ein, mit ihm das Leben zu führen, uns zu retten. Wie denkst du und urteilst du über Jesus? In den letzten Versen haben wir gelesen, ab Vers 19, wo da steht, wegen dieser Worte, was sie gehört haben, entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden. Da war wieder Aufruhr. Viele von ihnen sagten, er ist von einem bösen Geist besessen, er ist verrückt. Warum hört ihr ihm überhaupt zu? Lasst es doch, geht nach Hause. Andere meinten, nein, so redet kein Besessener. Kann etwa ein Dämon Blinden das Augenlicht wiedergeben? Das ist nämlich vorher geschehen, bevor er das gesagt hatte mit dem Hirten. Da hat er nämlich einen Blinden geheilt vor aller Augen, hat ihm den Brei auf die Augen getan und hat ihn von der Blindheit befreit, die er von Geburt an hatte. Das war so offensichtlich für alle, so sichtbar. Deswegen waren einige davon überzeugt, er muss Vollmacht haben, die wir nicht erklären können. Er kann nicht von einem Dämon besessen sein. Ich bin froh und dankbar, dass es immer wieder Leute gab, die Jesus zugehört haben, die Gott erreicht haben, denn sonst hätten wir heute nicht die Botschaft des Evangeliums, sonst könnten wir sie selbst nicht weitersagen und sie auch für uns in Anspruch nehmen. Wer ist Jesus Christus für dich, heute oder morgen? Ist er ein Wahnsinniger, ein Spalter, ein Unruhestifter, ein Verführer oder ein Blender? Weshalb hörst du überhaupt noch Jesus zu? Ich wünsche dir, dass du von ganzem Herzen sagen kannst, Jesus Christus ist für mich die Tür zum Leben. Ich habe Vergebung meiner Schuld erfahren. Ich höre auf seine Stimme und folge ihm gerne und freiwillig. Er hat mir ewiges Leben versprochen und wird mich in meinem Leben auf dieser Erde segnen. Wenn du das nicht sagen kannst, dann lade ich dich ein zum Gespräch, dass wir darüber reden können und dass du das möglichst bald sagen kannst. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du die Tür geworden bist zu einem Schafstall, nicht zu irgendeinem, sondern dass du die Tür zum Leben, zum ewigen Leben geworden bist. Und dass diese Tür offen steht und dass niemand anderes sie auch schließen kann. Du allein hast sie öffnen können zum Vater hin. Und niemand anderes kann sie schließen. Aber um hineinzukommen, um Gemeinschaft mit dir zu haben, bin ich selber gefordert. Muss ich selber diesen Schritt wagen, um hineinzugehen. Ich danke dir, Jesus, für die Möglichkeit, die du gibst, auch heute mit dir Gemeinschaft zu haben. Auch heute von dir gerettet zu werden. Danke, Jesus, für deine Größe, für deine Güte, für das, was du vorbereitet hast für unser Leben, womit du uns beschenken, ja, und auch überraschen möchtest. Danke für deinen Segen. Amen.